ARD Sounds.
Mit Andrea Mühlberger. Ja, und vielleicht wäre das ja mal eine Maßnahme gegen die Hitze.
Die Idee wäre, was du davor hältst, wenn wir hinter die Betonwand Schneekanone stellen.
Meinst du das ernst jetzt?
Das meine ich ernst, ja.
Das war ja der Wahnsinn.
Wahnsinn? Wofür braucht man denn eine Schneekanone im Sommer? Der Münchner Lichtdesigner Ralf Wappler, der weiß genau, was er tut und was seine Schneekanone auf der Geierwalli-Freilichtbühne im Lechtal soll. Das klären wir dann Ende dieser ersten Stunde Kultur. Außerdem gut gealtert beim Badentreffen in Nürnberg. Da wird zum 50. Jubiläum natürlich aus voller Kehle gesungen. Gut improvisiert, das internationale Impro-Theaterfestival in Augsburg beginnt, sehr spontan. Und auf gute Meisterschaft lernen von den Profis beim Kunstsommer Irsee.
Die Kulturlandschaft Bayern entdecken. Am Mittwoch auf Bayern 2.
Immer größer geworden und dabei aber auch echt gut gealtert, ist das Nürnberger Badentreffen. In diesem Jahr wird es 50, nur wie ist es diesem Festival der Liedkunst eigentlich gelungen, über all die Jahre nichts an Attraktivität einzubüßen? Roland Biswurm blickt und hört für uns zurück und er hört auch ins aktuelle Programm hinein.
Ich singe nicht für euch, ihr vollgestopften Allesfresser mit der Tischfeuerzeugkultur, ihr, die eure Frauen so wie Steaks behandelt und vor Rührung schluchzt, wenn eure fetten Köter sterben, die ihr grinst, wenn ihr an damals denkt, wie über einen Herrenwitz. Und nicht für euch, ihr kennt, weil ihr zu
wohin ich forschend will.
Wann spielen nochmal derartige Szenen? Worauf beziehen sich derartige Texte?
Angefangen hat es ja 1976 zum 400. Todestag von Hans Sachs. Der war einer der bekanntesten deutschen Literaten zur damaligen Zeit und auch, wie er selber sagt, Schuhmacher und Poet dazu. Dann hat man sich gedacht, anlässlich dieses Todestages machen wir ein Liedermacher-Treffen, das war damals sehr in, mit Jury. Wir hatten dann auch solche Juroren wie Thomas Gottschalk in der Jury sitzen und sie wurden begutachtet, bewertet. Nach ein paar Jahren waren aber die Lieder immer die gleichen im Prinzip und man hat festgestellt, dass es auch Ausländer in Deutschland gibt, die damals sogenannten Gastarbeiter, die ihre eigene Musik hatten. Und das erste Projekt war Lieder in der Fremde. Wurde plötzlich in anderen Sprachen gesungen. Und so hat sich das über die Jahre hinweg verändert zu einem Weltmusikfestival, zu einem Singer-Songwriter-Festival, das heißt, wer seine eigenen Lieder selber macht und interpretiert und sich geöffnet.
Klar hat sich das Festival natürlich verändert in 5 Jahrzehnten und heutzutage nennen wir es jetzt nicht mehr Festival der Liedermacher, sondern wir sprechen jetzt eher immer im Kontext eines Weltmusikfestivals, was natürlich auch ein schwieriger Begriff ist, denn ne, was ist schon Weltmusik?
Und die Stadt ist 3 Tage im Ausnahmezustand. Das ist ein unglaubliches Feeling. Wir haben 8 offizielle Bühnen, wir haben 100 Konzerte im offiziellen Festivalprogramm und dazwischen tummeln sich halt allerhand Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker, die wir jetzt nicht kuratieren. Die kommen halt einfach, weil es sich rumgesprochen hat, dass man an diesen 3 Tagen einfach eine geniale Stimmung hier in der Stadt hat.
Ich muss nicht rasen wie ein wilder Stier.
Die langjährigen Programmgestalter Karl-Heinz Fischer und Rainer Pirz. Karl Fischer ist selbst Musikant und tritt heuer zum Jubiläum mit der Frankenband auf. Am Sonntag am Sebalder Platz quasi zum Ausklang.
Ich hätte einmal eine Frage und zwar, kennen Sie mir so? Was soll ich denn da machen, wenn's mich dauernd so blöd fragen?
Ja, nicht bloß a Frage, allmächt. Zum Beispiel will ich wissen, wo die ganzen politischen LiedermacherInnen vom Schlage eines Wolf Biermann, eines Franz Josef Degenhardt oder Hans-Dieter Hüsch abgeblieben sind, die noch wenige Jahre zuvor auf der Burgruine Waldeck im Hunsrück das deutsche Woodstock der Liedermacher und Barden zelebriert hatten. Aber keine Bange, es gibt sie, leider häufig unterm Radar der popkulturellen Hypes und Must-Haves.
Du willst einfach Recht behalten und alle
die sich nicht recht verhalten, abstempeln und wegverwalten.
Du wirst, ich bin ja da so ein Haudegen, ne? Also ich hau ja auch mal einfach was auf den Tisch. Und manchmal hast du dann da aber doch auch diverse Resonanz oder eben keine. Wenn du keine Resonanz hast, das ist ganz schlimm. Also wenn du wirklich sagst, was ist und dann passiert einfach gar nichts, das ist die Hölle. Wenn das immer so einfach wäre, ne? Es ist trotzdem das fucking Musikbusiness. Es ist keine 12-Leute-Runde, die alle nett sind und wo man mal über sein Trauma redet, sondern es ist eine andere Geschichte da draußen. Spannende Reise.
Sarah Lesch, geboren 1986 im thüringischen Altenburg, aufgewachsen im schwäbischen Tübingen. Sie hat wie auch andere KollegInnen, Dota zum Beispiel oder Judith Holofernes, die Liedermacherakademie Sago von Christoph Stählin absolviert und wird ihre aktuellen Lieder am Freitag am Nürnberger Trödelmarkt präsentieren, vor sicherlich mehr als den auserwählten 12.
Um nicht wegzusehen, um dein faschistisches Denken im Keim zu ersticken. Denn die, die sich nicht erinnern wollen und schreien nach alten Idolen, sind auf ewig dazu verdammt, die Geschichte zu wiederholen.
Ja, eine wie Sarah Lesch stellt sich dem zunehmenden Rechtsruck mit ihren engagierten Liedern. Und auch Maxi Pongratz oder Norbert Schneider tun dies. Und das ist kein Heimatsound, sondern hochaktuelle, ja politische Musik, die aufrütteln will, die zumindest aber zum Nachdenken auffordert.
Ich lieg noch immer auf'm Rollfeld, Montagmorgen, himmelgrau, kratz mit Stöckern in den Boden, heut bin ich ne faule Sau. Niemand hat mich herbestellt und ich werd auch nicht abgeholt, das ist das Schönste auf der Welt. Das Schönste auf der Welt.
Eine wie die Novak, Rebecca Meyer aus Sinzing an der Donau, ursprünglich wie Sarah Lesch Erzieherin, gehört eher zu den musikkabarettistischen Spaßpunks. Womöglich liegt sie auf der Rollbahn am Tempelhofer Feld in Berlin, ist darauf, eine faule Sau zu sein, nichts zu tun, womit sie anknüpft an die Tunix-Bewegungen der 70er Jahre und damit eben auch an die Anfänge des Nürnberger Bardentreffens. Am Samstagabend in St. Katharina, eben dort, wo es mit den Meistersingern von Nürnberg begann, in der Oper von Richard Wagner. Und sonst? Rock'n'Roll, Nola Funk, Second Lines der fränkischen Groove Masters von John Q. Irritated oder The Great Bertolinis.
Morena, no sé lo que te pasa.
Oder Alternatimba aus Spanien und Kuba, Compota de Mañana, das Apfelkompott aus den ersten Jacobi-Äpfeln. Und Humpa von Eleke Laiset aus Finnland. Mit freundlichen Grüßen der Kaurismäki-Brüder. Satisfaction guaranteed.
Der Bayerische Rundfunk, der war beim Bardentreffen übrigens auch von Anfang an als Medienpartner dabei. Auch diesmal werden viele Events mitgeschnitten und dann auch im August im Programm von Bayern 2 gesendet. Zum Auftakt morgen um 20 Uhr, da gibt es einen Live-Talk, die zwei vor Ort mit Musik aus der Katharinenkirche. Und auch am Sonntag sind die zwei nochmal vor Ort. Diese Live-Sendung, die können Sie dann ab 19 Uhr live hier auf Bayern 2 hören. Proben, 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 dann der Premierenabend und danach wird über Monate die Inszenierung wiederholt. So funktioniert Theater in den meisten Fällen. Es geht aber auch anders. Beim Impro-Theater-Festival in Augsburg, da gilt 3 Abende, 3 Formate und jede Show ein absolutes Unikat, weil eben nichts geprobt ist oder einstudiert. Und das ist ja noch gar nicht alles. Das internationale Theaterfestival im Martini-Park, das findet bei gutem Wetter draußen statt. Und während unter freiem Himmel um die Wette improvisiert wird, können Familien im Park sitzen, zuschauen und Würstchen essen. Das klingt nach wirklich guter Unterhaltung. Aus dem Augsburger Studio zugeschaltet ist mir Anne Schuster, die dieses Impro-Festival schon seit einigen Jahren organisiert hat. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag, Frau Schuster. Wie sind Sie denn auf dieses schöne Format gekommen?
Also wir machen schon seit den Anfängen des Ensemble-Theater, Impro-Theater, weil das einfach ein Format ist, was extrem gut angenommen wird, was sehr witzig ist, wo es auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, es umzusetzen. Und irgendwann hatten wir die Idee, wir gehen damit auch nach draußen und sind im Martini-Park gelandet.
Und was ist jetzt für Sie denn generell so das Besondere am Impro-Theater? Worin besteht der Reiz?
Wie Sie schon gesagt haben, es entsteht wirklich im Moment. Es ist jede Show einmalig, einzigartig. Der Moment lässt sich überhaupt nicht wiederholen. Es ist nichts geprobt. Die Zuschauer und Zuschauerinnen sind ganz nah dabei, indem sie immer wieder nach Input gefragt werden. Ein Genre, was sie nennen sollen für die nächste Szene. Oder eine Stimmung. Und dadurch ist es sehr unmittelbar und ein gutes Miteinander.
Und am ersten Abend, also morgen, da startet das Festival dann mit einem Impro-Marathon. Was passiert denn da eigentlich, wenn man dann doch mal einen Hänger hat, weil die Vorgaben aus dem Publikum vielleicht doch zu bescheuert sind oder keine Ahnung?
Naja, also in der Regel findet sich immer eine gute Vorgabe, aber beim Impro-Marathon ist es nochmal ein bisschen anders, weil die SpielerInnen sich gegenseitig auswechseln. Hm. Also wenn einer einen Hänger hat, dann geht einfach der andere rein, klatscht ab und führt die Szene weiter, führt sie vielleicht auch völlig anders weiter, als es vor, oder in der Regel ganz anders weiter, als es vorher war. Und da kann es quasi gar keine Hänger geben.
Also es ist wie bei so einem Staffellauf, oder?
Da ja,
wird dann
genau.
So quasi das Staffelholz weitergereicht.
Ja.
Jetzt gibt es, Frau Schuster, aber wahrscheinlich sogar beim Impro-Theater bestimmte Spielregeln. Welche denn?
Eine Spielregel ist zum Beispiel, dass das Publikum eine wirklich große Rolle spielt, dass es bei den zwei Formaten, die an den nächsten Tagen laufen, sozusagen immer den Sieger, die Siegerin kürt. Mhm. Am 31. am Freitag spielen wir ein Format, das nennt sich Best Scene, die beste Szene gewinnt. Da inszeniert jeweils eine Person die anderen, die auf der Bühne stehen, führt da Regie. Jeder macht ein eigenes Format und das Publikum entscheidet dann zum Beispiel, wer kommt in die nächste Runde. Wer darf sein Stück in Anführungszeichen weiterentwickeln und wer fliegt raus.
Und da muss ich jetzt schon nochmal nachfragen, weil also für mich ist ja jetzt Regie und Improvisation schon so eine Art Widerspruch, oder?
Naja, also es kommt dadurch zusammen, dass das eben alles im Moment entsteht. Also da wird dann von dem Regisseur, der Regisseurin unterbrochen und man sagt, also das hat mir jetzt gar nicht gefallen, ihr spielt das Ganze jetzt mal lustig. Ihr spielt das Ganze jetzt mal mit einer völlig anderen Musik. Es kommt eine andere Stimmung. Insofern müssen die schon sehr, sehr schnell reagieren und dann improvisieren.
Frau Schuster, es heißt ja internationales Theaterfestival im Martini-Park. Es kommen also auch internationale Gäste.
Ja.
Die sind diesmal aus den Niederlanden angereist und treten zum Beispiel beim Theatersport gegen die Lokalmatadorinnen aus Augsburg an. Das Publikum entscheidet. Ich mag ja die Holländerinnen, weil sie einen ganz guten Humor haben und auch sehr spontan sind. Wie stehen denn da die Gewinnchancen?
Das kann man vorher natürlich gar nicht sagen, weil letztendlich das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Also es kann auch zum Beispiel der Musiker sein, der mit von der Partie ist. Der Marc Schmolling oder eben unser Team, Birgit Linner, Jörg Schur aus Augsburg oder Ilka Lusa und Dave Lusa aus den Niederlanden. Das ist völlig offen.
Aber ist es denn so, dass es vielleicht in bestimmten Ländern oder Regionen eine stärkere Impro-Theater-Tradition gibt, dass es da besonders beliebt ist?
Die Tradition kommt eigentlich aus dem angelsächsischen Bereich. Insofern gibt es eine sehr starke Szene. Aber ich würde sagen, wir hatten schon Gäste wirklich aus ganz, ganz unterschiedlichen Ländern. Es waren schon Gäste aus der Ukraine dabei, Australien, Österreich, Schweiz. Also das ist sehr gemischt. Die Szene ist schon wirklich sehr groß, muss man sagen.
Und die Deutschen haben da auch eine Affinität?
Absolut. Aha. Muss man sagen, absolut. Da gibt es immer wieder Wettkämpfe, WMs gab es schon und da sind die Deutschen ganz vorne mit dabei.
Wenn ich Sie jetzt schon mal als Expertin quasi da habe, inwieweit würden Sie sagen, Frau Schuster, ist Improvisieren denn eigentlich eine Frage der Persönlichkeit? Ist das da ein besonderer Menschenschlag von Schauspielenden, die da mitmachen?
Ja, das trifft schon zu. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt über Wochen hinweg ein Stück entwickeln will oder ob ich sehr gut darin bin, im Moment zu improvisieren, was ganz Neues zu bringen. einen Widerstand, der vielleicht auch kommt, aufzunehmen und umzudrehen und eine lustige Szene draus zu machen. Es gibt aber auch SpielerInnen, die beides machen.
Und kann man improvisieren lernen?
Man kann improvisieren lernen, auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad. Es gibt Kurse, die auch bei uns im Haus stattfinden. Jörg Schur zum Beispiel, der bei dem Festival mit dabei ist. Da kann man schon lernen, wie man sich auf so einer Improbühne bewegt. Und man lernt aber natürlich auch sehr viel, wie man im Leben improvisiert. Das halbe Leben ist ja Improvisation, würde ich sagen.
Also für viele vielleicht sogar mehr als das halbe Leben, wenn ich mir mein Leben so anschaue. Frau Schuster, worauf freuen Sie sich denn besonders jetzt in den nächsten Tagen während des Festivals?
Ich freue mich auf alle drei Abende. Ich freue mich auf die ganz besondere Stimmung in dem Park, wirklich. Das ist so ein wunderschöner Ort mit altem Baumbestand, wenn wir dann da die Lichter angehen lassen und zusammensitzen und einfach gemeinsam Spaß haben, darauf freue ich mich unheimlich.
Und es gibt auch noch ein paar Tickets bei gutem Wetter. Bei schlechtem Wetter ist das Impro-Theater-Festival schon ausverkauft. An Schuster war das. Über 3 Tage Improvisation. Das Impro-Theater-Festival startet morgen im Augsburger Martini-Park. Jeder Abend ist anders. Nur eins ist immer gleich. Nichts ist geprobt. Alles entsteht spontan nach den Vorgaben des Publikums, wie wir gehört haben, oder eines Regisseurs, einer Regisseurin. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Schuster. Viel Vergnügen und vor allem gutes Wetter wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank. Wir hoffen auch sehr auf gutes Wetter.
Ja, es ist nicht nur Freibadwetter, auch im Kunstbetrieb ist Freiluftsaison. Gemälde, Skulpturen, Installationen vielleicht mal nicht im White Cube erleben vor weißen Wänden im Museum, sondern eben draußen. Das kann man gerade in Fürth in der Freiluftgalerie. Diese Draußenschau bringt zeitgenössische Kunst ins Stadtgebiet und ja, sie kostet sogar nicht mal Eintritt. Christine Weihrauch hat schon einen Rundgang gemacht durch die Freiluftgalerie.
Ihre Signatur kommt zum Schluss. 4 Tage hat Carla Kracht an ihrem Bild gearbeitet. Jetzt schreibt sie mit Pinsel und weißer Farbe ihren Namen an die Wand. Die Künstlerin steht an einer Bahnunterführung beim Fürther Hauptbahnhof. An sich kein schöner Ort für Kunst, doch genau das hat die Künstlerin gereizt. Carla Kracht malt in Schwarz-Weiß. Fabelwesen mit großen Köpfen. Sie nennt die futuristischen Kerlchen Cyborgs.
Ich habe diese Figuren schon in verschiedenen Ecken und Enden der Welt gemacht. In Bolivien, in Taiwan, in Malaysia, in Lettland. Jetzt eben die erste deutsche, fränkische Cyborg-Göttin. Und eben die sind so Schutzpatronen im Prinzip.
An rund 20 Orten sind bis zum September in der Fürther Innenstadt Kunstwerke zu sehen. In einem alten Uhrenhaus steht das Fürther Rathauskopf, eine aus Beton gegossene Installation. Eine Wunschringstele steht mitten im Wiesengrund und bei einer Kirche hat sich eine ganz normale Parkbank in ein flauschiges Kunstwerk aus buntem Kunstrasen verwandelt. Die Freiluftgalerie findet bereits zum 6. Mal statt und Sascha Bank, selbst Fürther Künstlerin, hat sie mitkuratiert und ist jedes Mal erstaunt, wie die Werke im Grünen und der Fußgängerzone wirken.
Das Schöne irgendwie ist im öffentlichen Raum, dass man einfach dran vorbeigeht. Es ist für jeden zu sehen, jeder tritt in Kommunikation damit, die Kinder irgendwie genauso wie die Erwachsenen irgendwie. Und viele Leute kennen hier in der Stadt irgendwie die Kunstwerke und wissen vielleicht auch manchmal nicht, von wem es ist, aber es ist Teil ihres Lebens.
Ein Flyer mit der genauen Position der Kunstwerke und einer kurzen Beschreibung hilft bei der Kulturschnitzeljagd durch die Fürther Innenstadt. Bei den Besuchern kommt die Freiluftgalerie sehr gut an.
Also Kunst im Freien in Fürth schauen wir seit Jahren an. Wir wandern meistens zu Fuß, heute mit dem Fahrrad, und schauen, was Neues gibt.
Das ist was ganz Außergewöhnliches.
An so einem wunderbaren Sommertag wie heute kann man sich durch die Stadt treiben lassen, Stationen machen und es entschleunigt.
Auch Schüler des Helene-Lange-Gymnasiums haben dieses Jahr mitgemacht. Die Fürther Künstlerin Barbara Engelhardt hat zusammen mit der australischen Street-Art-Künstlerin Mandy Wochen mit den Jugendlichen probiert und gesprüht und 2 Betonmauern am Haupteingang zur Schule in Kunstwerke verwandelt.
Die Idee dahinter ist, auch wenn ich mit den Schülern tatsächlich mal was selber mache, auch diese Street Art gerade, wo viele denken, da geht man raus, das dauert ein paar Sekunden. Und dann merken die, wenn die das selber machen, wenn was richtig gut wird, dann kostet es viel Arbeit und man muss viel Zeit investieren und dann wird es auch richtig schön.
Ich finde einfach, Kunst im öffentlichen Raum ist für jeden
Nicht jeder möchte in eine Galerie gehen, nicht jeder möchte ins Museum gehen, aber es ist schon Bestandteil von unserer Kultur auch und jeder kann da mal sich was anschauen, auch wenn es nicht geplant war.
Bunte Blumen und Vögel leuchten jetzt den Schülerinnen und Schülern beim Betreten entgegen und die Zehntklässler sind stolz auf ihr Werk. Das Sprühen war leichter als gedacht, sagt die 16-jährige Lena.
Ich finde es total schön. Die Wand war davor sehr kahl und sehr traurig, muss man schon sagen. Und jetzt ist es einfach sehr bunt. Und wenn man zum Eingang in die Schule reinkommt, dann hat das direkt ein viel fröhlicheres Bild und einen Eindruck auf die Schule.
Kunst, die bleiben soll an der Schule und auch in der Bahnhofsunterführung, damit sich die Leute wohler fühlen und vielleicht sogar stehen bleiben, um sich die Bilder genauer anzuschauen.
Die Freiluftgalerie in der Fürther Innenstadt bietet Kunst für alle und sie ist noch bis Ende September zu sehen. Wobei, wie gesagt, die Wandmalereien, die bleiben sogar dauerhaft erhalten. Die einen zieht's im Sommer zur Erholung ans Meer oder in die Sommerfrische, an Seen und in die Berge. Andere wollen sich vielleicht künstlerisch weiterentwickeln, Körper und Geist bewegen, gerne auch im Einklang mit der Natur. Der Schweizer Monte Verità, Worpswede, Dachau, das sind alles historische Beispiele für Künstlerkolonien, in denen sich Gleichgesinnte zusammengetan haben, um dann in der Einschicht kreativ zu leben und zu arbeiten. Eine solche Tradition gibt's auch an der Schwabenakademie Irsee. Dort nistet sich nämlich im Sommer seit fast 40 Jahren eine sogenannte Künstlerkolonie auf Zeit ein. Am Samstag, am 1. August, startet die nächste Sommerakademie und ich bin verbunden mit dem künstlerischen Leiter, mit Dominik Fröhlich. Der ist mir aus dem BR-Studio Mindelheim zugeschaltet. Hallo, Herr Fröhlich.
Ja, hallo, Frau Mühlberger, grüße Sie.
Jetzt gibt's seit fast 40 Jahren den Kunstsommer Irsee. In welcher Tradition steht er denn an diesem geschichtsträchtigen Ort? Inwieweit kann man ihn denn wirklich vergleichen mit diesen Künstlerkolonien um 1900, wie ich es vorhin gemacht habe?
Ja, vergleichen kann man ihn wahrscheinlich erstmal in der Hinsicht, dass diese Zeit, die da gemeinsam erlebt wird, eine unglaublich intensive Zeit darstellt, in der man nicht nur persönlich sein künstlerisches Schaffen irgendwie weiterentwickelt, sondern einfach neue Leute kennenlernt, Beziehungen eingeht oder einfach ein Netzwerk ausbildet oder sich einfach inspirieren lässt vom Ort oder von den Menschen, die hier gemeinsam was auf die Beine stellen. Und dann natürlich, Sie haben es schon angesprochen, seit fast 40 Jahren, seit 1988 wird das hier durchgeführt und ja, in der Tradition stehen wir und die führen wir gerne fort.
Und auf welcher Ebene findet dieser Austausch statt, Herr Fröhlich? Nimm mal nochmal das Beispiel Monte Verità. Da war ja eine alternative Lebensgemeinschaft jenseits des städtischen Lebens am Werke, in der auch, sagen wir es mal, so viele Sinnsucher hängen geblieben sind. Irsee ist ja auch ein Ort, an dem viel diskutiert wird, an dem Meinungen ausgetauscht werden. Das geht schon auch in die Tiefe, oder?
Ja, das will ich doch hoffen, dass es auch in die Tiefe geht. Also natürlich geht es erstmal darum, wir haben unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Kunstsparten und die Leute, die sich bewerben auf diese Künstlerkolonie oder an ihr teilzunehmen, sind Leute, die sich für diesen Kunstbereich interessieren und sie bringen auch alle ein eigenes persönliches Projekt mit, das da weiterentwickelt werden soll. Aber natürlich, wie das dann so geht, es gibt feste Arbeitszeiten, aber dann auch am Abend viel Gelegenheit, einander kennenzulernen und vielleicht auch bei einem Glas Wein oder einer Flasche Bier auch über Themen zu sprechen, die vielleicht ein bisschen über das konkrete oder eigene Schaffen hinausgehen. Und da passiert dann genau das, wovon Sie gerade gesprochen haben.
Ja, schön. Klingt sehr spannend. Wer kommt denn da in diesem Sommer? Auf welche Meisterinnen und Meister freuen Sie sich besonders?
Ja, also wir versuchen immer so ein bisschen einen Mix herzustellen zwischen Meisterinnen und Meistern, die schon mal da waren, die also auch genau wissen, was man alles machen darf, wie das Ganze funktioniert und neuen Meisterinnen und Meister. Und ja, wir haben dieses Jahr drei dabei, die schon erfahren sind, die wissen, worauf sie sich hier im Irsee-Kontext einlassen und sechs Meisterklassen, die noch nie da waren. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr ganz neu die Klasse Bildhauerei. Das gab es noch nie. Da werden unterschiedliche Materialien eben bearbeitet. Eine Teilnehmerin hat uns schon einen ganz großen, schweren, dicken Stein ins Büro geschickt und wir wussten erst gar nicht, was das jetzt soll, aber hatten dann natürlich direkt drauf schließen können. Genau, also da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ansonsten die Klassen, die natürlich jedes Jahr immer gerne angenommen werden, das sind die Malereiklassen und auch die schreibenden Klassen. Prosa und Lyrik sind immer ganz vorne mit dabei. Ja, auch nicht mehr wegzudenken, Comic, Bildgeschichten, Graphic Novel hat sich sehr gut etablieren können in diesem Feld. Ja, aber auch noch weitere, sage ich mal, dreidimensionale Kunst, Textilkunst kommt gut an und wird immer gerne angenommen. Wir haben Fotografie dabei und natürlich für viele auch das Highlight Musik in diesem Jahr dann der Chor, der dieses Jahr auch wieder in der Klosterkirche in Irse das große Abschlusskonzert geben wird.
Herr Fröhlich, Sie haben ja noch gar keine Namen genannt. Es sind ja ganz tolle Leute dabei, die da zu Ihnen nach Irse kommen. Ich lese hier auf meinem Zettel Christoph Brech, Fotografie, Ottmar Hörl, Bildhauerei. Der darf sich jetzt dann um diesen riesigen Felsbrocken kümmern, der im Büro herumliegt. Uljana Wolf, Lyrik. Das ist ja ganz wunderbar. Eine tolle Gemeinschaft, die da zusammenarbeitet und sich austauscht.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir empfinden das immer als enorme Wertschätzung. Also nicht nur Kloster Irse, sondern natürlich auch dem Format Schwäbischen Kunstsommer gegenüber, dass diese namhaften Leute sich dann auch darauf einlassen, sich die Zeit nehmen, eine ganze Woche hier mit uns zu verbringen und da so ein kleines Gesamtkunstwerk entstehen zu lassen. Jerry Senyuk zum Beispiel aus München, auch ein sehr bekannter Altmeister, sage ich mal, der sich wahnsinnig freut, hier in Irse so eine Meisterklasse nochmal zu leiten. Birgit Weihe, die die Klasse Comic leitet, unglaublich bekannt und etabliert in ihrem Feld. Und das sind einfach tolle Menschen, auf die auch ich persönlich mich sehr freue, die kennenzulernen und mit ihnen die Woche ein bisschen zu arbeiten. Einen Ausfall haben wir zu beklagen. Die Klasse Prosa kann leider nicht von Martina Hefter übernommen werden, aus privaten Gründen. Wer ihr Buch kennt, Hey, guten Morgen, wie geht es dir, kann sich schon denken, was der Grund sein könnte. Sie kann ihre Familie dann nicht alleine lassen so lange. Und wir haben stattdessen aber die ganz wundervolle Svealana Kutschke gewonnen, eine Schriftstellerin aus Berlin, die sich auch viel mit Psychiatriegeschichte auseinandergesetzt hat, auch in ihrem sehr empfehlenswerten neuen Roman. Und das passt deswegen auch besonders gut, weil auch Kloster Irse eine sehr lange Psychiatrievergangenheit hat, die wir in Kloster Irse übrigens auch aufarbeiten. Deswegen Empfehlung an alle, einfach mal vorbeischauen, auch außerhalb des Kunstsommers.
Ja, das klingt wirklich sehr spannend, Herr Fröhlich. Jetzt vielleicht noch zum Bewerbungsverfahren für die diesjährigen Meisterklassen. Da ist es ja längst abgeschlossen. Wie schwierig ist es denn eigentlich, in einen dieser Kurse zu kommen? Was muss man machen?
Ja, das hängt wirklich von Jahr zu Jahr und von Fall zu Fall ab. Also die Auswahl trifft immer die Meisterin oder der Meister. Also wir bewerben diese Klassen mit einem Programmheft, das in diesem Jahr Mitte November in den Briefkästen bei den Leuten landet, die das gerne haben wollen. Und dann wird das auch online zu finden sein. Dann kann man sich auf diese Klassen bewerben und muss dann mit Lebenslauf und eigenem künstlerischen Schaffen, also konkreten Projekten, sich vorstellen und dann wählen die Meisterinnen und Meister das selbst aus, mit wem sie dann diese Woche verbringen möchten. Und das kann mal sehr einfach sein, das kann aber auch mal sehr anspruchsvoll sein. Das kann man vorher nie so genau sagen.
Der Kunstsommer Irse steht ja unter der Überschrift Kunstleben. Was erwarten Sie sich da inhaltlich, Herr Fröhlich?
Ja, dass wir die Kunst nicht nur als irgendein Randphänomen wahrnehmen, sondern schon auch verstehen lernen, dass sie die Kraft hat, auch ja, unser ganzes Leben auch zu verändern, wie wir auf die Dinge blicken, auch wie man zum Beispiel Einblick bekommt, was eigentlich hinter einem Kunstwerk steckt. Wenn man so eine Woche da verbringt, sieht man ja, wie unglaublich viel Herzblut und Akribie in einzelnen Kunstwerken da verarbeitet wird. Und wenn man das mitversteht beim Betrachten der Kunst, entdeckt man so viel mehr und ich hoffe, dass das auch den Besucherinnen und Besuchern dann geschenkt wird, diese Erfahrung bei der Kunstsommernacht.
Und das kommt ja offensichtlich gut an. Genau, Sie haben jetzt die Kunstsommernacht erwähnt. Nicht nur wer an den Kursen teilnimmt, hat was vom Kunstsommer, sondern die intensive Woche, die kulminiert in einem Fest in der Kunstsommernacht Irse am Samstag, dem 8. August. Dann zeigen die Meisterinnen und die Schüler und Schülerinnen der Öffentlichkeit, was sie erarbeitet haben und feiern ein Abschlussfest. Kann man da schon ein bisschen was über das Programm sagen?
Über das Programm, über das Detailprogramm kann man noch nichts sagen, aber es wird wie jedes Jahr verschiedene Vernissagen geben der Malereiklassen. Es wird wieder zwei Chorauftritte geben in der Klosterkirche und es wird wie immer fürs leibliche Wohl gesorgt sein. Also es wird ein riesiges Fest. Ich kann nur eine herzliche Einladung an alle aussprechen, die in der Nähe leben oder ja, die Zeit auf sich nehmen, nach Kloster Irse zu fahren.
Dominik Fröhlich war das, der künstlerische Leiter des Schwäbischen Kunstsommers in Kloster Irse. Die Schwabenakademie, die hat nämlich auch in diesem Sommer wieder für eine Woche zu einer Künstlerkolonie auf Zeit eingeladen. Meisterinnen und Meister aus ganz unterschiedlichen Kunstgattungen geben dann Kurse. Und am Samstag, dem 8. August ab 17 Uhr, wie gesagt, findet dann bei freiem Eintritt das Abschlussfest statt. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Fröhlich. Und ich wünsche Ihnen eine Woche voller Ideen, voller Austausch und Kreativität.
Ja, vielen Dank, Frau Mühlberger. War ein sehr schöner Austausch und ich freue mich jetzt auf die Woche und ja, sage auch zu Ihnen bis bald und vielen Dank.
Licht ist auf der Bühne ja essentiell wichtig. Stimmungen wie Trauer, Witz, Ärger oder auch Szenenwechsel werden durch Licht unterstrichen, unterschiedliche Lichtfarben für dramaturgische Effekte eingesetzt. Die Menschen, die Aufführungen ins rechte Licht rücken, die stehen dabei oft im Schatten. Wie der Münchner Lichtdesigner Ralf Wappler. Der arbeitet oft in der kleinen Komödie im Bayerischen Hof. Er hat aber auch schon die Königin der Nacht in Shanghai ausgeleuchtet. Doch sein Herz, das schlägt für die in den Felsen gebaute Geier-Walli-Freilichtbühne im Tiroler Lechtal. Diesen Sommer ist er dort verantwortlich für das Licht bei einer Neuinszenierung der Schwabenkinder. Chris Baumann hat Ralf Wappler bei einer Lichtprobe besucht.
Wer die beeindruckenden Lichtspiele auf den Felsen der Geierwalli-Freilichtbühne schon mal sehen konnte, könnte meinen, das ist so durchkomponiert, dass das nur geht, weil es lange vorher vorbereitet wurde. Ist aber gar nicht so. Erst 2 Wochen vor der Premiere kommt der Lichtdesigner Ralf Wappler zum ersten Mal zur Probe und schaut sich den ersten Durchlauf an.
In der Nacht nach dem Durchlauf mache ich ein Lichtkonzept und überlege, wie man es umsetzen kann, was ich dafür brauche. Und am nächsten Tag morgens fangen wir dann mit dem Aufbau an.
In der Zeit des Aufbaus probiert er rum und verfeinert seine Ideen.
Eine Woche, nachdem ich da bin, gibt es dann eine Nacht, in der wir einleuchten. Das heißt, wir drehen die Apparate dahin, wo sie hinleuchten sollen und die Größe und so weiter.
Dann wird es spannend, denn es folgen 3 Abende mit den Lichtproben. Hier stellt der Lichtdesigner seine Ideen dem Regisseur vor. Dieses Jahr ist das der in Deutschland lebende Tiroler Roland Silbernagel.
Ich habe mir jetzt das ganze Stück aufgeschrieben und habe eine Auflösung gemacht, wie die Lichtwechsel wann machen würde und was da passiert.
Ja, super.
Das würde ich dir vorschlagen. Ich habe mir aufgeschrieben, wie die Bilder ausschauen sollen, also kalt oder warm oder eng.
Super, dann fangen wir mal an mit der ersten Szene. Kommt Wolferle alleine von hinten und
mit der Mundharmonika
und setzt sich jetzt da hin, wo die Gerti sitzt.
Die Beleuchtung wird vorgeführt. Die Regieassistentin Julia Ambrosi passt genau auf.
Ich schreibe die Cues auf für die Technik, dass sie dann zur richtigen Zeit die richtige Lichtstimmung dazuschaltet. Und das ist ganz wichtig, dass wir das genau aufgeschrieben haben, bei welchem Stichwort, wann welcher Cue kommt, damit zur richtigen Zeit das richtige Licht geschalten wird.
Ralf Wappler kommt jedes Jahr gerne wieder zurück nach Elbigenalb. Es ist für ihn so ein bisschen wie eine zweite Heimat. Neben der Arbeit genießt er die dortige Ruhe und das Panorama mit den bis zu 3000 Meter hohen, teils schroff felsigen Bergen. Der Münchner ist durch Zufall nach Tirol gekommen. Ein Freund von ihm hat als Bühnenbildner für die Aufführung des Jedermann in der Tiroler Stadt Schwarz gearbeitet. Dort hat Ralf Wappler
den Produktionsleiter kennengelernt und für den habe ich dann daraufhin alles weitere gemacht. Und der hat dann das Management von Blutschink übernommen.
Blutschink ist eine Mundartband aus dem Tiroler Lechtal, initiiert von Toni Knittel.
Der hier das Musical Kaspar und die Wilderer gemacht hat. Und so bin ich zu der Bühne gekommen.
Seitdem ist Ralf Wappler jedes Jahr da.
Und wenn die Schwaberwanderung auch schon 100 Jahre geht, ich werde mich nie daran gewöhnen, dass die Kinder aus dem Haus müssen.
Das Lechtal war so arm, dass die Kinder aus sie ins Schwabenland gehen mussten. Unter teils widrigen Bedingungen. Sie haben dort gearbeitet, um zu überleben. Davon erzählt das Stück Schwabenkinder. Der künstlerische Leiter der Geierwalli-Freilichtbühne, Bernhard Wolf, hat vor 30 Jahren als Schauspieler in Elbigenalb angefangen, als Darsteller eines der Schwabenkinder. In dem Stück also, das auch dieses Jahr wieder auf dem Programm steht.
Es berührt mich sehr. Und heuer ist das erste Mal, dass ich ein Kind habe. Und zwar genau in dem Alter, wo manche gehen mussten. Mein Sohn ist jetzt 8 und wenn ich darüber nachdenke, wird mir ganz anders. Also der Gedanke geht tief.
Er spielt auch selbst wieder mit. Dieses Jahr in der Rolle des Lehrers.
Und bei uns in dem gottverlassenen Tal müssen die Kinder auswandern, damit sie genug zum Essen haben. Eine Schande ist das.
Bernhard Wolf arbeitet als künstlerischer Leiter mit Lichtdesigner Ralf Wappler gerne zusammen. Denn er ist
erstaunlich unkompliziert. Er lebt für das Licht. Er braucht natürlich auch jedes Jahr neue Lampen, neues Equipment. Das ist unsere einzige Diskussion, die wir manchmal haben. Aber es hat sich meistens herausgestellt, dass die Investitionen sich gelohnt haben. Jeder, der schon mal hier war, sieht, dass das Licht ein großer Bestandteil dieses Abends ist.
Ralf Wappler macht seine Arbeit ruhig und gelassen. Auch wenn es mal etwas hektischer wird, ist er der Ruhepol, der mit kreativen Ideen immer wieder überrascht. Die Kinder gehen in einer dramatischen Szene den Berg hinauf Richtung Mädelejoch. 60 Meter oberhalb der Bühne sind deshalb jetzt am Berg zwei starke Scheinwerfer installiert.
Wenn man dann als Zuschauer das sieht, dann fühlt man sich wie in einer Versenkung bei einer großen Höhle, wo oben ein kleines Loch ist, durch das noch Licht kommt. Das macht einen sehr beklemmenden Eindruck.
Fast schon gruselig. Zwischen den Bäumen und Büschen kommt das eher bläuliche, also kalte Licht aus dem Nichts vom steilen Berghang. Dazu zieht der maschinell erzeugte Nebel von der Seite rein. Auch hier hat Ralf Wappler noch einen verrückten Vorschlag, der im Gespräch mit Regisseur Roland Silbernagel auf den Tisch kommt.
Die Idee wäre, was du davor hältst, wenn man hinter die Betonwand Schneekanone stellen, die den Nebel da oben aufbläst, sodass die Bahn bewegen. Und
meinst du das ernst?
Das meine ich ernst, ja.
Mit dieser Wort dabei.
Okay, ja.
Das war ja der Wahnsinn.
Der Münchner Ralf Wappler designt das Licht bei der Geierwalli Freilichtbühne seit Jahren. Aber dennoch hat er immer wieder neue Ideen.
Chris Baumann war das über den Lichtdesigner Ralf Wappler. Die Geschichte der Schwabenkinder auf der Geierwalli Freilichtbühne im Lechtal, die ist diesen Freitag, Samstag und Sonntag wieder zu sehen und dann aber auch noch an vielen weiteren Tagen bis zum 22. August.